Hubert und der Andreas haben einen Top-Ausblick.
Genau, uns zwar nämlich.
Ich glaube, die Gastro in Österreich sollte sich auch ein bisschen neu definieren.
Ich würde sagen, die Challenge war, macht den Fisch länger haltbar.
Ein gutes Produkt, da brauchst du nicht viel, so wie es ihr vorhin gesagt habt, ein Öl, ein Salz, ein bisschen Limettenabrieb und that's it. Kutteln ist das Geilste, was gibt.
Das ist ja trotzdem das Ärgste, oder? Du sagst, du magst kein Leber, aber kutteln, das ist ja voll schräg.
Sie kommen.
Vulgo Decadence.
Bauer, ein Koch, viele Geschichten.
Gemeinsam kämpfen sie gegen den schlechten Geschmack. Ja, grüß dich, Herr Greiner.
Grüß dich, Herr Kerschbaumer.
Frischer Fisch wird in Kärnten überbewertet.
Ja, also es ist wirklich so, dass man als Koch hat man das ja wohl gelernt, aber jetzt, da reden wir immer davon, dass der Fisch sich entspannen soll. Das heißt, er wird halt nicht gleich irgendwie gefangen, geschlachtet und verarbeitet, sondern es ist so, dass der Fisch jetzt plötzlich reifen soll. Länger.
Wir waren heute bei der Forellenzucht oder eigentlich Fischzucht Jobst in Greifenburg. Im Kärntner Oberland.
Jobst. Und der macht Dry-Aged Fish.
Genau, hat eine sehr spezielle Tötungsmethode, die er aus Japan importiert hat, sozusagen die Idee Ikejime, wo der Fisch natürlich vorher in Österreich betäubt werden muss und nachher mit diesem Draht, schaut euch da das Reel dazu an, auf der Visit Carinthia-Seite ist das
schonend getötet.
Genau. Und das ist die Grundvoraussetzung, um den Fisch einfach wirklich sehr, sehr lange reifen zu lassen. Und wir haben beim Kochcampus 28 Tage alte Fische eben geschnappt.
Na, unfassbar. Und ich muss sagen, wir haben uns ja das dürfen für Reel-Aufnahmen heute live anschauen, sind vor Ort gewesen in Greifenburg. Und ich war selber überrascht, nicht nur von dieser Methode, sondern wirklich vom ganzen Betrieb. Also die haben ja die größte Mineralwasserquelle Österreichs mit einem wahnsinnigen Ausstoß.
Genau, und brüht am Bruthaus, also die züchten wirklich alles selber, was auch ein ziemlicher Alleinstellungsmerkmal ist, und reifen dann trocken, dry aging sozusagen die Fische noch, den Saibling haben wir gesehen.
So, jetzt ist der Fisch dann dry aged in höchster Qualität, aber dann musst du mit dem Fisch irgendwo hinfahren.
Genau, wir sind am Wörthersee heruntergedüst und der, finde ich, trotzdem ein bisschen ein Bashing erfährt. Alle hacken ein bisschen ein auf dem Wörthersee.
Meine aber letzten Erfahrungen, muss ich sagen, auch in den letzten Wochen, bewusst wieder einige Betriebe mir mal angeschaut, wir waren essen mit Freunden und so weiter. Also ich glaube, da ist wieder viel Positives auch passiert.
Absolut. Und natürlich, jetzt gibt es Rankings und Bewertungen. Wer ist der beste Koch in Kärnten? Und ich glaube, auf das brauchen wir uns jetzt nicht einlassen. Aber einer, der was eben schon seit wirklich Jahrzehnten ordentlich in der obersten Liga abarbeitet sich und den Betrieb sozusagen.
Wir sind eh schon alle
von Hubert Wallner, genau.
Bei dem dürfen wir heute zu Gast sein.
Genau, also sind wir gespannt. Wir haben den Andreas Jobst da von der Forellenzucht oder von der Fischzucht und den Hubert Wallner. Ja, und
jetzt begrüßen wir Sie.
Holen wir es aus
der klimatisierten Küche.
So, und jetzt haben wir es da, die beiden Stars. Also eigentlich sind wir bei einem Star am Wörthersee zu Gast. Mit Blick am Wörthersee.
Wir sitzen direkt am Fenster und können unseren Augen nicht trauen.
Es ist Sommer, es ist heiß, wir haben gut gegessen.
Ja. Und jetzt sitzen wir zwar mit dem Rücken zum Fenster, aber ja. Der Hubert und der Andreas haben einen Top-Ausblick.
Genau, uns zwar nämlich. Ja, lieber Hubert Wallner, danke, dass wir bei dir sein haben dürfen. Oder dass wir da sein dürfen eigentlich. Einer der schöneren Plätze in Österreich, würde ich sagen, in Kärnten einmal definitiv. Wir kommen ja vom Mühlstättersee, der ist jetzt auch nicht ganz schlecht, aber.
Entschuldige, ich komme von Feld am See.
Ja, genau, vom Brennsee. Ja. Ja, aber der Wörthersee ist dann doch noch eine andere Liga und deine Kulinarik und das, was du aufgebaut hast, ist ja wirklich eine andere Liga. Du bist im Moment mit 1 Stern bewertet und höchste Punkteanzahl von 4 haben, oder?
Nein, also ja, 18,5 Punkte vier haben.
Auf dem Sprung zur fünften sozusagen,
auf
oder?
Auf dem Sprung zur fünften, schauen wir mal.
Kratzt man an den fünf haben, ja.
Und 99 Punkte im Falstaff. Und halt bei den ausländischen Führern haben wir 20 von 20 im Schlemmeratlas und 5 von 5 haben beim Bertelsmann.
Was ist dir am wichtigsten oder ist das einfach die Mischung, die wichtig ist? Oder ist dir das mittlerweile schon komplett wurscht?
Mir persönlich ist es, ich würde es nicht sagen, egal. Ich sage, für die Mitarbeitersuche ist es natürlich klasse, wenn du sagen kannst, du bist sehr gut bewertet und vorne mit dabei. Mhm. Für die Gäste, glaube ich, ist es mittlerweile auch egal, weil sie wissen, wenn sie zu uns kommen, erwartet sie Qualität auf sehr hohem Niveau. Und da machen wir halt keine Kompromisse. Wir wollen das beste Produkt, wir veredeln das. Und da haben wir uns jetzt über 20 Jahre einen guten Namen gemacht. Ja, und der Gast kommt eigentlich zu uns, weil er einen schönen, lässigen Abend haben möchte.
Also du sagst, der Wallner ist einfach eine Marke geworden und wo Wallner draufsteht, ist Qualität drinnen.
Genau.
Ja.
Also ich sage, Ferrari oder Porsche machen bei der Qualität auch keine Kompromisse. Und so ist es halt bei uns auch. Wir wollen das beste Produkt haben, stehen auch dahinter. Und wir veredeln das halt, so wie wir halt gerade Lust und Laune haben nach der Saison. Und wir kochen das, was uns die Natur gibt. Ich finde das immer... Und der eine sagt, ich koche das und das. Die Natur gibt eigentlich vor, was wir kochen sollten und nach dem sollten wir auch ein bisschen mehr leben und uns richten. Und es kommt bei den Gästen sehr gut an. Wir wechseln alle 4 Wochen, kann man sagen, die komplette Karte.
Aha, okay.
Und ja, sind froh, wenn wir Fische vom Wörthersee kriegen, weil wir direkt am Wörthersee sind, aber auch mit die Fische vom Andi sind wir extrem glücklich und ist jetzt im Moment das Beste, was du in Kärnten kriegen kannst.
Damit hat sich meine Frage jetzt eh schon erübrigt. Ihr zirkt es also nicht wie ein, was dem, man kennt das ja aus der Sterne-Gastronomie, da wird ein Menü dann oft ein Jahr durchgezogen oder eine Saison. Wenn du sagst, wir wechseln alle 4 Wochen eher Gerichte oder das Menü?
Es ist ja, wir fangen an mit 4 Aperitif-Happen. Die werden gewechselt. Dann gibt es einen Gruß aus der Küche, der wird getauscht. Und beim Menü haben wir 9 Gerichte. Die wir sukzessive ein bisschen unterschiedlich tauschen. Dann gibt es noch ein Vordessert, dann haben wir noch eine en place-Karte, also eine kleine à la carte-Karte. Wir haben immer da ein Steak, ein della Pasta, ein Wiener Schnitzel. Wir flambieren Crêpes Suzette, wir tranchieren.
Also Tisch?
Am Tisch, ja. Mhm. Also ich finde solche Sachen sehr, sehr wichtig und ich finde es schade, dass es nicht mehr Restaurants machen, weil der junge Mitarbeiter will was lernen, will was sehen. Und wenn man da das erste Mal am Praktikanten eine Crêpe Suzette flambieren lässt und da steigt einmal das Flammerl so 4-5 Meter auf. Und
dann steigt der Puls, oder?
Ja, da reißt nicht nur den Gast, sondern den Praktikanten auch. Und ja, wenn du nachher schaust, im September, wenn sie leider wieder alle gehen, weil die Schule ruft, dann finden die das extremst geil, dass sie sagen können, wir haben Crêpe Suzette gemacht, Crêpe Suzette, lauter solche Sachen, was du eigentlich nirgends mehr machst. Und das ist dann schön, wenn das den Mitarbeitern in Erinnerung bleibt und auch viele ein zweites Jahr dranhängen und nächstes Jahr wieder kommen.
Würdest du dir, weil ich habe gerade witzigerweise vor kurzem über das Thema gesprochen, also auch wünschen, dass das ruhig auch mehr Betriebe machen, mehr Restaurants, Wirtshäuser, aber jetzt siehe, wo du es gesagt hast, den Flambierwagen vor uns stehen.
Ich meine, dass jetzt nicht jetzt Wirtshaus oder so machen kann, ist natürlich auch klar, aber gewisse Sachen vom Gast, finde ich, gehört einfach wieder mehr zelebriert, weil es ja auch eine Unterhaltung ist für den Gast, der kriegt ja was geboten, was es eigentlich nicht mehr gibt. Und wir haben natürlich einen Aperitifwagen mit Austern. Wir haben einen Käsewagen mit über 30 Sorten. Wir haben einen Digestivwagen, wir haben einen Flambierwagen. Den können wir umbauen auch zum Tranchierwagen, weil wir im Herbst dann so ganze Stücke machen, was wir tranchieren vor dem Gast. Und es ist einfach schön, weil du nimmst da ein bisschen Entschleunigung raus. Der Gast sieht wieder was oder hat ein besonderes Erlebnis. Und viele sagen, bei mir müsste zum Wallner gehen. Da wird flambiert, tranchiert und das ist schön, weil es ist eine Mundpropaganda, was mir nichts kostet und mir aber gute Gäste bringt.
Und man hat Lust, wiederzukommen bald einmal und ist nicht quasi mit einem Menü einmal durch und ich habe eigentlich ein wechselndes Angebot.
Genau.
Ja.
Ja, ich habe sowieso Lust, wiederzukommen. Erstens, wir haben jetzt gut gegessen und gut getrunken bei dir. Mal ein bisschen in die Küche einspechteln können. Das ist eine klimatisierte Küche. Ich glaube, du legst viel Wert, weil so gut kennen wir uns ja, auf die Jugend natürlich, aber auf die Mitarbeiter. Allein die Anrichthöhe, habe ich schon gesehen, das ist ein bisschen her bei dir. Es ist klimatisiert. Es ist auch ein gutes Klima drinnen. Der Sohnemann ist ja auch ein Lehrling, oder?
Genau, ja, der ist im zweiten Lehrjahr.
Jetzt sind es im September im dritten, glaube ich.
September im dritten, genau.
Okay, ja, super.
Na, mir ist die Jugend sehr, sehr wichtig und wir machen auch viel mit der Jugend. Wir gehen auch gemeinsam Abendessen, das muss sein. Wir haben 2 Tage frei in der Hochsaison, das ist jetzt neu, wo ich gesagt habe, wir sperren den Betrieb 2 Tage zu.
Das ist Sonntag, Montag oder Montag?
Sonntag, Montag, genau. Sonntag deswegen, dass, wenn ein Partner nicht aus der Gastronomie ist, dass die gemeinsam trotzdem einen Tag frei haben. Und mir ist einfach das Wohlbefinden der Mitarbeiter extrem wichtig, weil ein glücklicher und ein glücklicher Mitarbeiter, der, kann man es jetzt sehr aus und lachen.
Das passt alles. Jetzt ist gerade jemand bei der zurückgeschickt worden. Jetzt ist das Team bei der Tür einer. Wir haben aber gleich wieder zurückgeschickt. Passt gut.
Ja, der gibt halt sein Bestes. Ne? Und wenn der Mitarbeiter glücklich ist, ist der Gast glücklich. Und wenn der Gast glücklich ist, bin ich glücklich, weil er dann hoffentlich oft wieder zu uns kommt.
Voll, ja. Und warum wir auch wiederkommen, weil es eben auch besondere Produkte bei dir gibt und eben, du hast ja schon gesagt, den besten Fisch, den es im Moment da bei uns in Kärnten gibt, kommt vom Jobst. Andreas sitzt da bei uns. Ist schon ein super Lob, wenn man das von, sag ich mal, den Koch in Kärnten oder einen der Köche, der großen Köche, man will ja nicht werten, wir haben super Betriebe und super Köche in Kärnten. Aber wenn auch Hubert Wallner sagt, das ist im Moment so das beste Zeug, was am Markt gibt, ist schon
ein Statement.
Lässig, oder?
Das ist immer ein Statement, ja. Also ich möchte mich auch sehr bedanken, dass ich da sein bei euch, bei diesem coolen Podcast und mit dieser wahnsinnig schönen Aussicht. Und der liebe Hubert sitzt da neben mir und das ist echt, das ist ein Wahnsinn für uns und das ist eine große Ehre, dass wir genau diese Haubenlokale beliefern dürfen in Kärnten. Das war unser Ziel, was wir uns ausgerufen haben vor ein paar Jahren, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Fischzucht etwas umstrukturieren. Wir wollen nicht Masse machen, wir wollen nicht schauen, dass wir viel produzieren, sondern wir produzieren weniger und das mit speziellen Verfahren, dass es dem Fisch gut geht und dass am Ende des Tages auch Lebensmittel rauskommt, wo dann die Leute zu mir kommen und sagen, Andreas, wo kann man deinen Fisch bekommen?
Erzähl uns, was euren Fisch so besonders macht.
Ja, wir haben natürlich ein tolles USB, das ist unser Quellwasser. Also wir haben eine Mineralwasserquelle, die unsere Teiche speist. Das ist schon eine sehr gute Voraussetzung. Aber es braucht dann schon noch mehr Sachen dazu. Also ich habe ein tolles Team. Ich habe junge Leute, die gleich wie ich sehr auf Innovation gehen, die sich interessieren für, was kann man besser machen, wo kann man noch mehr rausholen, wie kann man einen Fisch from nose to tail verwerten, was kann man mit, zum Beispiel, wir haben schon gesprochen, mit Leber machen und so weiter. Ja, und das machen wir. Und wir haben natürlich durch Innovationsgeist neue Verfahren entwickelt. Dazu gehören, wie ihr schon gesehen habt, halt die gereiften Fische. Dazu gehört unsere spezielle Schlachtmethode Ikeshime aus Japan, wo der Hubert ja nur solche Fische bei uns kauft. Weil er hat mit seinem Sohn uns gesehen beim Kochcampus in Traunkirchen und da haben wir das ein bisschen vorgeführt, wie das funktioniert und wie gut das für den Fisch ist. Und auch wie in späterer Folge gut das für das Lebensmittel ist, dass es einfach länger haltet und dass der Geschmack sich voll entfalten kann.
Du, da wird ja dann wirklich die Aussage, ein bisschen unser Aufhänger auch des heutigen Tages, aber ein frischer Fisch wird da eigentlich dann relativ, die Aussage.
Ja, ein frischer Fisch ist sowieso ein bisschen relativ, weil ganz frisch aus dem Wasser einen Fisch, das können dann wirklich nur die Japaner den wirklich gut zubereiten. Ja. Das gibt, ich glaube, der Hubert, du würdest das natürlich auch zusammenbringen, bin ich mir sicher. Aber es ist also schon besser ein Fisch, wenn er eine Nacht abliegt. Das ist klar. Aber wir haben ja Fische, die sind noch ein bisschen länger nicht abgelegen, sondern abgehangen, heißt das dann bei uns, weil wir Fische reifen, wie gesagt, ja, genau.
Wir haben ja beim Kochcampus, haben wir ja, glaube ich, was war der älteste Fisch vom Andi, 28 Tage oder über 40 Tage?
Ja, 28.
Und du hast echt gemerkt, oder, von Woche oder von Tag zu Tag wird das vollmundiger, wird das runder, wird das ein bisschen im positiven Sinne so buttrig, fettig, gut. Und das sind schon echt, also ich würde es nicht sagen, ich komme auch viel herum und kenne sehr viele Produkte in Kärnten. Wir haben super neue Produkte, aber das gehört schon zu einem absoluten Oberliga-Top-Produkt, was wir eigentlich in Kärnten haben. Und was, Hubert, was zeichnet das Produkt jetzt für dich aus oder warum greifst du zu dem? Was ist da eigentlich der Mehrwert?
Na, erstens mal, dass das Produkt aus Kärnten kommt. Und ich besuche wahnsinnig gern den Produzenten. Wir waren beim Andi, haben uns das Ganze angeschaut. Er hat uns da herumgeführt, hat uns das alles gezeigt, das was extrem interessant ist. Und dann macht es natürlich auch diese Schlachtung aus, so wie er vorhin gerade gesagt hat, die Kishimi-Methode und das Reifenlassen der Fische ist da eben das Besondere. Und du hast das jetzt auch gerade erwähnt, wo du gesagt hast, das Produkt verändert sich von Tag zu Tag. Ist natürlich mega lässig, dass wir das in Österreich haben, dass das der Andreas macht. Du kennst es halt nur von Japan, wo es eigentlich Standard ist. Ich kann mich aber auch erinnern, früher, ich komme ja aus einem Fleischereibetrieb, mein Vater war ein Fleischermeister, da ist man dann auch quasi bei den Kälber mit der Eisenstange durchgefahren und es ist schön, dass es nur Betriebe gibt, die diese Qualität umsetzen, so wie der Andreas, weil in der heutigen Zeit ist es so schnelllebig, es wird weniger geschaut Preis. Auf die Qualität, sondern auf nur mehr auf die Quantität.
Ja.
Mhm. Wir machen ja auch nach dem Motto, weniger ist mehr. Wir haben 32 Sitzplätze, vergeben bei einer Reservierung 2 Tische an drinnen, an draußen. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus bei unserer Qualität, dass wir uns auf den Gast konzentrieren. Und genauso ist halt da der Andreas, sage ich, ein Produktbesessener, der innovative Schritte macht, geht und uns quasi ein Produkt herstellt, mit dem, was wir wieder innovative Schritte gehen können, Sachen entwickeln können, neue Sachen ausprobieren können und so unseren Gast glücklich machen. Und der Kreislauf ist, finde ich,
wichtig.
Ja, früher mehr gelebt worden in der Gastronomie als wie jetzt. Mhm. Und jetzt gibt es halt wieder ein paar Firmen, die das machen. Und ich glaube, wir sollten da schnell gehen, ha? Und sagen, dass sie das ausmachen.
Der Hubert muss schnell seine Mitarbeiter in die Zimmerstunde schicken.
Wir überbrücken das jetzt einfach.
Genau, ja.
Andreas, wie bist du eigentlich auf diese Methode gekommen? Bist du in Japan gewesen? Bist du über das gestolpert, über diese Information einfach nur?
Gute Frage. Ich habe Kontakte natürlich immer schon gehabt zu sehr vielen Köchen und ich weiß nicht, ob es Lukas Nagel war oder der Bernwirt, der Manuel Ressi, die haben mich irgendwie in diese Richtung gebracht. Ich war selbst nicht in Japan, aber ich habe mich da sehr eingelesen und natürlich ist es dann versuchen.
Was hast du jetzt in die Richtung gebracht, was Qualität angeht oder jetzt speziell Ikejime?
Na, was Qualität angeht, das ist natürlich unser Ausrufezeichen, auch nicht nur beim Ikejime-Fisch, sondern auch beim Kaltgratenfisch, beim Kaviar und so weiter.
Mir ist bei dir aufgefallen, dass du deinen Betrieb wirklich total sauber und schön beieinander hast. Also da gibt es einen Unterschied, ist alles modern und neu oder ist es sauber oder beides? Und gerade im Schlachtbereich, was wir heute gesehen haben, erstens einmal irrsinnig faszinierend, diesen Schlachtvorgang zu sehen. Ich tue ja selber Schlachten auch, meine Viecher. Und das ist halt alles sehr sauber. Ja. Das heißt, der Qualitätsanspruch war bei dir in der Familie immer schon.
Ja, genau. Also mein Vater hatte den Betrieb gegründet 1977 und der ist sehr immer auf Sauberkeit bedacht gewesen, auf Hygiene und so weiter. Da brauchst du dann gar nicht den Inspektor, der nachschauen kommt, sondern das musst du von Haus aus machen. Und wenn du einen Fisch noch reifen lässt, dann musst du von Haus aus noch genauer machen.
Und der Resi oder der Nagel haben die in eine Richtung gebracht, also nicht als Qualität, sondern eher Richtung Japan oder reflektierter zu sein oder was, wie würdest du das sagen?
Ich würde sagen, die Challenge war erstens, mach den Fisch länger haltbar, weil du halt Dry-Aging von einem Fisch. Bei mir kann der Kunde kommen und sagen, ich hätte gerne 200 Gramm Dry-Aged Fisch. Die schneiden wir runter und der Fisch reift weiter. Also ich brauche keinen Fisch mehr wegschmeißen. Und das nächste Thema ist natürlich einfach, ein Produkt nicht zu erfinden, aber zu etablieren, was natürlich einen höheren Wert hat. Wo eben genau zu solchen guten Leuten kommen wie zum Hubert Weiner und so weiter. Wir sind in ganz Österreich unterwegs, mittlerweile auch schon in Deutschland gute Kunden, die genau so etwas suchen. Also die geben sich nicht mit dem Standard zufrieden, sondern möchten einfach das Beste haben, was es momentan am Markt.
Du, aber das interessiert mich jetzt schon wieder, er reift weiter. Was würdest du sagen, maximal, wie lange reift er weiter? Was kann man sich da vorstellen?
Ja, das funktioniert so. Also der Fisch macht außen die Haut, wird richtig steif wie Leder, kann man sagen.
Und
der
Fisch,
Hubert hätte
beobachten können, ja.
Genau, und der Fisch schützt sich selber vor Keimen. Das ist ganz interessant. Ja. Und da ist eine Chemie drin und wenn die dann kippt, dann riechst du das, ja. Also das würde man so am besten herausfinden. Wir haben natürlich lebensmitteltechnisch das in wochenweise durchprobiert, bis 21 Tage länger nicht.
Aber es ist ja faszinierend eigentlich.
Länger nicht, was, sage ich mal, das ist ja immer eine Grenzwerte-Geschichte in Österreich, wo du die Grenzwerte einhältst, sind 21 Tage die Grenze. Und was ist das, wo du sagst, für dich jetzt, wenn du das ausprobierst, was ist so das Längste?
Also ich kann das sofort abschätzen, weil ich rieche da einen in den Fisch und weiß sofort, ob der passt oder nicht.
Und wie lange hast du die schon gereift, Maximum? Würde mich gleich interessieren.
Ich glaube, da war fast 2 Monate drin. Das war so
2 Monate?
So ein Milchner. Eh schon von Haus aus ein recht dünner, fettarmer Fisch.
Was heißt Milchner?
Ja, Milchner ist der männliche Fisch, heißt so.
Also,
ja, das wäre das erklären. Es gibt die Frau Forelle heißt Rogner und der Herr Forelle heißt Milchner, genau.
Jetzt habe ich noch nie gehört. Ja, jeder wisst, sagt Frau Welle.
Jetzt wisst ihr das auch.
Okay, ja.
Und die sind eben von Haus aus dünn und hochrückig, haben wenig Fett drin. Also ist prädestiniert schnell zu trocknen und den haben wir sehr durchgetrocknet, den Fisch. Und der ist auch beim Osterholer Habenkoch dann serviert worden. Ja, Margot okay. hat einmal gesagt. Das war, er wollte das
bist,
also haben.
Du bist
ja.
bei 2 Wochen oder so. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört bei den Spitzengastronomen, ja. die sagen, 2 Wochen ist so mein,
genau.
mein Ding. Ja.
Du hast halt schon noch 3, 4, 5 Tage einfach das Sashimi vom Rücken ist einfach zwar da. Den Effekt hast du noch 3, 4, 5 Tage schon erreicht. Also weil sonst das Sashimi von einem frischen Fisch oder einem antagolten Fisch, du musst ein bisschen beißen. Mhm. Und bei einer Dredged Forelle kannst du den fast so am Gaumen. Geht auf
wir haben das heute in der Küche beim Hubert gekriegt mit einem guten JRE-Öl und Fleur de Sel. Und dann hast du noch einen Limettenabrieb aufgegeben. Also Zeste, das ist ein Wahnsinn.
Also genau. Wir haben ja, genau. nur Olivenöl und Salz. Und ja, also nicht. Es war ein Traum und dann brauchst du nicht mehr. Ja.
Ja, das sind schon erstens einmal super, super Gerichte, super Stories, die ihr habt in der Gastronomie, zum Hubert zu gehen und dieses veredelte Produkt vom Andreas einfach einmal zu genießen. Da kann man nur einen Aufruf starten. Schaut euch das an. Erstens einmal unser Reel, das war echt lustig. Frischer Fisch wird überbewertet.
Und aber sowas von.
Und was der Hubert mit seinen Leitern daraus macht, nochmal spannender. Es ist ja nicht jeder Trend hat super und jetzt weiß ich nicht, wie trendig, also Dry Aging, würde ich sagen, ist schon ein Trend. Ich habe jetzt auch in Südtirol einmal ein Dry Aging Huhn gehabt, aber bei dem Produkt finde ich wirklich, dass es passt. Ja, das ist jetzt nicht irgendein Blödsinn, wo man sagt, das wird wieder abnehmen. Ich glaube, das ist wirklich ein Produkt, was wahnsinnig passt. Ist das dann die Zukunft? Also müsst ihr euch dann immer neue Produzenten suchen und irgendwie immer neue Gerichte einfallen lassen? Muss das immer noch spezifischer, noch komplizierter und komplexer werden, die Spitzengastronomie? Wo siehst du da die Zukunft?
Ja, Gastronomie ist, glaube ich, sowieso ein bisschen im Wandel. Wenn man da ein bisschen zuschaut, was die Gäste angeht. Ich denke, so ein neues Gericht entsteht einfach. Und wir suchen bei uns jetzt nicht wirklich explizit danach. Wir sind eigentlich sogar wieder dabei, dass man alte Rezepte, wirklich sehr, sehr alte Rezepte von meiner Mama und von meiner Lehrzeit, dass wir die neu interpretieren, dass wir halt schauen, wenn da jetzt zum Beispiel wie bei einem Soufflé eine Sauce Béchamel dabei ist, dass wir das anders ersetzen, halt in die neue Zeit bringen. Und ich glaube, ein gutes Produkt, da brauchst du nicht viel, so wie es ihr vorhin gesagt habt, ein Öl, ein Salz, ein bisschen Limettenabrieb und that's it. Aber ich glaube, das trauen sich halt wirklich nur die wenigsten zum Servieren. Und wir gehen aber auch jetzt in der Richtung, dass wir sagen, weniger ist mehr, weniger Handgriffe aufs Teller. Du brauchst keine 17 Komponenten, der Gast, der merkt sich das eh nicht. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter da steht und das 3 Minuten erklärt und du merkst nicht, der Gast will anfangen zum Essen, dann ist das ja. nicht mehr zeitgerecht.
Ja, dann voll, ist der Wein noch nicht erklärt.
Ja, genau.
Ja, das ist uns jetzt schon so oft gegangen, dass uns das Service zutextet und du eigentlich eh nicht mehr mitkommst. Jetzt sind wir eigentlich ein bisschen aus der Branche und kennen wir uns aus. Also bei den Produkten ein bisschen besser wie beim Wein. Mir ist es oft bei den Sommeliers gegangen, der textet die zu mit Lagen und Ding und die weiß es eh nicht mehr. Ich will einfach nur eine schöne Zeit haben und das trinken. Ja. Genau. Ich glaube, da ist der Grad schwierig. Auf die Gäste oder auf jeden Gast einzugehen. Aber ich verstehe, wenn du sagst, weniger Komplexität, ein bisschen mehr Einfachheit, Klarheit, aber dafür muss halt das Produkt pfeifen. Nicht? Genau. Ich meine, wir haben jetzt bei dir in der Küche 3 Komponenten gehabt. Ja? Fisch, Salz, Limette, Olivenöl, 4 Komponenten. Geht wahrscheinlich auch nur mit Fisch und Salz.
Genau.
Ja? Aber da muss die Produktqualität pfeifen, nicht? Weil sonst geht es nicht, würde ich mal sagen, oder?
Ja, wo wir angefangen haben mit dem Andes eine Fische, das war auch ganz lustig. Wir haben gesagt, der Fisch ist jetzt 2 Wochen gelagert. Und dann, wenn das jetzt der Gast
nicht weiß, du hast am Gast gesagt, 2 Wochen gelagert.
Ja, genau.
Okay.
Oder halt gereift. Und dann schauen sie die halt an, weil du kennst es nicht vom Fisch. Dry Aging beim Fleisch kennt ja jeder. Da brauchst du eigentlich nichts mehr erklären. Das ist schon verankert in den Köpfen. Und jetzt bei den Fischen, also wir kochen auch keine Salzwasserfische mehr ab und zu, halt, wenn wir wirklich was Spezielles kriegen, dann ja. Und sonst haben wir halt in Antisene Fische. Und wenn du das in Gast erklärst, du brauchst jetzt auch nicht mehr viel erklären. Wir haben 80% unserer Gäste sind Stammgäste. Die verstehen das. Und wenn du das in die Karten schreibst oder auch die kaltgereicherte Forellen von ihm, das ist verankert. Die wissen, was da auf dem Teller ist. Die wissen, das passt. Und ja, und auch die Mitarbeiter. Also bei uns essen die Mitarbeiter das Gleiche wie die Gäste. Ich glaube, die würden keinen anderen Fisch mehr essen.
Ja, siehst du, weit haben wir es gebracht. Super.
Das ist ein Kompliment. Danke. Ich
finde das auch. Ja. Ja. Du bist ja ganz beflügelt heute da weggefahren, oder?
Ja, ich werde mir rot am Gesicht. Ja.
Andi, ist das Dry-Agen beim Fisch, würdest du, also ist die Ikejime-Methode die Voraussetzung dann auch zum Dry-Agen oder gar nicht? Oder ist es eher dann der Schnitt zum Ausbluten lassen?
Die Methode ist auf jeden Fall die Voraussetzung.
Mhm. Ja. Weil schonend für den Fisch?
Weil schonend für den Fisch, auf jeden Fall. Also wir sind ja wirklich, Fischwohl steht bei uns an erster Stelle.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, so ein Fisch ist 4-5 Jahre alt. Also es ist 4-5 Jahre bei uns in Greifenburg in die Teiche geschoben.
Ja. Wir haben heute ja auch eine Exemplare gesehen, das ist ja unfassbar. Ja, das sind
so diese großen Fische. Und du bist einfach mit dem Lebensmittel, mit dem Tier, musst du einfach so umgehen, dass es dann schneller löst ist. Ist ganz klar. Wie du sagst, mit den Schof und so weiter, ist es beim Fisch genau das Gleiche, ob man das so größer erreicht hat. Und ja, diese Methode macht zack. Macht natürlich der altüblich bekannte Stockschlag, macht genau das Gleiche. Gell? Wichtig ist, dass die es betäubt, es bekommt nichts mehr mit. Und dann machen wir eben diese Methode mit diesem Draht und so weiter, wo wir eben verhindern, dass der Muskel nachher noch übersäuert. Ja, weil das macht er.
Übersäuern im Sinne, weil er sich noch bewegt.
Genau, der Muskel bewegt sich.
Ja. Mhm. Und noch. Das haben wir heute wirklich gesehen, du fährst dann mit diesem Ikejime-Draht so lang, bis keine Bewegung mehr ist. Und dann ziehst du raus und der Fisch macht, der schaut so friedlich aus. So kann ich es klar erzählen. Halt so. Der liegt da, gell, ist komplett entspannt.
Stimmt.
Und macht keinen Rührer mehr. Ich weiß, bei meinen Fischen, da kann man 5 Minuten später, macht er noch einen Schwanzler oder hin und her.
Ja, man also würde sagen, das sind die Nerven. Sagt man so, gell? Das sind die Nerven.
Die Nerven.
Das sind überhaupt nicht die Nerven, sondern es ist der Muskel,
der nochmal
von Nerven noch einen Reflex kriegt mit der Bewegung.
Ja. Ja. Und dann natürlich während der Schlacht, je länger das herumliegt, das Tier, nicht, desto mehr Hormone werden ausgeschüttet. Also das ist ja, das hat man heute wirklich gesehen und verstanden, dass das eine sehr gute Methode ist, das über die Bühne zu bringen, gell?
Ist ja, ja so, wenn die Hausfrau bei uns einen frischen Fisch kauft, nimmt den mit heim und zum Mittag haut sie den in die Pfanne. Dann macht der Bewegung, ja. Ist ja beim ganz frischen Fleisch ja auch so, dass er sich komplett zusammenzieht und höher wird, zack. Und das ist mit der Methode einfach nicht vorhanden, ja. Sofort relaxed.
Und kenntest du den jetzt dann gleich frisch braten und der bewegt sich in der Pfanne auch nicht, der dreht sich dann nicht auf? Hast du das einmal probiert?
Kann ich nicht ausprobieren, ich muss ihn reifen.
Ja, genau.
Die einzig richtige Antwort. Was ich übrigens nicht gewusst habe, was der Hubert gesagt hat, ist, auf einem Fleischerbetrieb daheim das mit dem, beim Kalb mit der Stange, das habe ich nicht gekannt. Also das ist dann eigentlich die gleiche Methode.
Ja, sozusagen Methode. Die gleiche Methode, genau. Und du lässt dir das Kalb dann auch reifen, das ist ja auch, wird ja auch abgehangen. Kalb, Rind, Schwein, alles unterschiedlich. Und wir haben das früher noch so praktiziert bei uns. Auch beim Rind ist das auch praktiziert.
Ich kenne diese Methode und diese Geschichte und man muss immer wieder betonen, das Tier bekommt nichts mehr mit. Es hat das Bewusstsein verloren, dann werden diese Sachen gemacht.
Genau, ja, das ist einmal die Grundvoraussetzung in Österreich vom Tierschutzgesetz,
das müssen wir da ganz klar besprechen. Ja, und wir sind alle Tierfreunde.
Ja, absolut. Ja.
Ganz wichtig. Aber ich kenne diese Methode und die haben es früher wahrscheinlich nicht umsonst gemacht. Ist schwierig und deshalb industriell halt in so einem riesen Schlachtbetrieb einfach nicht machbar. Ja.
Ja, aber das ist ja da, mit dem kannst du ja jetzt, sage ich mal, profilieren oder das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist ja das, was jetzt, sage ich mal, der Hubert sucht für seine Gäste und die mache ich, sage jetzt einmal, Fine Dining und das Menü, das ist jetzt auch nicht billig. Da wirst du schon was geboten kriegen, nicht? Also neben der Aussicht, die super ist, ein guter Service, aber natürlich auch eine schöne Geschichte und ein schönes Produkt und im Endeffekt geht es dann immer um den Geschmack, dann letztendlich. Ja. Ich meine, es muss alles zusammenpassen, aber eigentlich muss das, was am Teller liegt, muss einfach fetzen. Ja.
Würdest du auch sagen, Hubert, Michael, du hast ja ganz was Interessantes einmal von deinem...
Ich sage mehrere interessante Sachen.
Oft ist es sehr spannend. Ja. Aber du hast ja mal erzählt, dein Onkel oder wer war Fleischer? Oder wer beim Schlachten?
Mein Onkel war Fleischer und der hat auch gesagt, entweder ganz frisch hernehmen, gerade beim Schwein, kannst schlachten und dann sofort auf Spanferkel geben, sozusagen, auf dem Spann. Oder abhängen lassen. Ja. Und wir haben ja das Problem beim Schwein immer gehabt und eben auch jetzt dieses gängige Methode, dass das einfach keine Zeit mehr kriegt zum Reifen. Und wir haben das ja schon oft thematisiert. Wir hören halt in der Gastronomie, auch in Kärnten leider, immer wieder mehr Klagen, was die Fleischqualität angeht, auch im Rindbereich, weil es einfach die Zeit nicht mehr kriegt. Vermute ich, ja, dass es halt einfach nicht mehr 10, 14 Tage abhängt, was es brauchen würde, damit du einfach ein schönes Stückchen Fleisch ausbraten kannst. Ich glaube, dass das...
Ja, Zeit ist Geld für viele Firmen wahrscheinlich und früher war es ja so, wenn du hast gewusst, wann ist der Schlachttag, dann hast du halt deine ganzen Innereien geholt. Der Hirn, wir haben zum Beispiel mal gemacht für die Rolling Bean Convention, siebenmalei vom Schweinekopf. Weil man glaubt gar nicht, was man aus dem Schweinekopf machen kann. Wir haben zum Beispiel Hirnpicata gemacht mit Steinpilzmehl.
Echt?
Okay. Und ich finde, so ein Schlachttier lässt es erleben, dass es gegessen wird. Und da sollte man schon auch den allergrößten Respekt bringen, egal ob das jetzt ein Schwein, ein Rind oder ein Fisch ist oder ein Wild. Dass man das wirklich vom Nose to Tail verarbeitet. Und wir würden gern mehr ganze oder halbe Tiere kaufen. Schon alleine aus dem Gedanken, dass du die Fleischaufteilung den Mitarbeitern zeigen kannst. Ich kann mich nur erinnern, in meiner Hotelfachschule, wo der Lehrer den Schlögel zerlegt hat, habe ich gesagt, Entschuldigung, Herr Fachoberlehrer, die Schnitzel schneidet man nach ins Legen. Also der hat da haben wir dumm geschnitten, der hat sich überhaupt nicht ausgenommen. Bin okay.
Hat er
mit 15 Jahren her und habe ihm den Schlögel gelegt. Ja, und so wenn man sich überhaupt besinnt auf alte Werte und das hat ja auch, warum hat die Oma früher einen Kümmel in den Krautsalat reingegeben? Also gewisse Sachen haben ja einen Sinn und sind ja gut auch für unseren Körper. Und ich glaube, nachdem sollte man einfach wieder besser und mehr leben, vielleicht halt einmal im Monat weniger irgendwo ins Kino oder zu einer schlechten Gastronomie gehen und dafür einmal gescheit essen. Und wir haben zum Beispiel eine Produktdeklaration bei uns in der Speisekarte, wo was herkommt. Und man kann ja jederzeit bei uns in die Küche gehen als Gast. Und ich glaube, das Essen gehen an und für sich, das ist ja früher, wie man gesagt, im Wirtshaus kommen die Leute zusammen, da wird geredet und gegessen. Und bei uns kann man nächsten Tag, wenn man da auf Urlaub ist, zum Andi fahren und sich die Fische anschauen und dort auch Fische kaufen. Man kann zum Harald Lakonik von den ganzen Kräuter kaufen, der ist in Villach. Das Gemüse und alles, was wir haben. Und wir achten halt da schon, dass wir die Bauern, die Produzenten kennen, dass wir einmal zusammen im Jahr dort sind, uns das anschauen, auch mit dem Team hinfahren, da gibt es gleich wieder Teambuilding. Und ja, wenn man schaut, wir leben in Österreich in einem der schönsten Länder überhaupt, bei uns ist voll, sicher. Ja. Wir haben eine tolle Wasserqualität, tolle Produkte und ich glaube, das sollte wieder ein bisschen mehr in die Köpfe rein.
Aber bist du jetzt oder seid ihr in der Spitzengastronomie die Kunden, die ganze Rinder oder halbe Rinder oder Lämmer abkaufen, sage ich mal? Ist das nicht schon auch, seid ihr da nicht schon auch so speziell in den Gerichten drinnen, wo ich mir halt vorstelle, das geht ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Also
ich kaufe gern ganze Tiere. Wir kaufen immer von der Hochrindel 8 Kälber. Und wir haben halt da das Glück, dass wir mehrere Bereiche haben, wo wir das verkaufen können.
Aha, und also mehrere Konzepte, nicht, genau, die du hast. Ja.
Genau, es wird aufgeteilt, wobei ich Rücken und Filet mag ich eigentlich gar nicht mehr.
Das für, ist, die, für das Fine Dining, oder?
Ja, nein, ja. Mir gefallen jetzt Sachen, man sagt halt zweiter Qualität so ein Schlögel, ne? Weil Rind, also Rücken und Rind, also Rücken und Filet wäre erste Qualität, das Beste. Und dann kommt halt Schlögel, Schulter, Brust. Und ich habe halt gern Sachen, wo man sagt, das ist ein Handwerk, da sieht man nur ein Handwerk, weil vom Filet abschneiden kann ich einen interessierten Affen auch noch ein dritten Mal lernen. Der macht es vielleicht besser wie ich dann, wer weiß. Aber so eine geschmarte Fledermaus, wo jetzt viele denken, Gottes Willen, das ist eine Fledermaus, aber dass das beim Schlussknochen die Stickerle ist, was drinnen hängt und das Fledermaus heißt.
solche ganz Sachen. Ehrlich, eine panierte Fledermaus ist ja ein Traum, oder? Das Durchzogene, ich liebe es. Fällt mir übrigens der Max Stieglein, der hat gesagt, Trüffelhobeln kannst du dann offen auch beibringen. Das sind ja für mich keine Kech, hat er gesagt, sind ja Hobler, werde ich nie vergessen. Das hat der Max. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nur wie geht's dir damit? Weil das ist ja genau das, ich meine, Michael sitzt am Tisch, wir lieben Innereien. Gell? Wir lieben eben genau die Gusto-Stückchen zum Schmoren, zum, wo ein Handwerk, so wie du sagst, dahinter ist. Würdest du sagen, auch das könnte man eigentlich voll in die Sterneküche, Haubenküche integrieren, in die gehobene? Findet ja wohl statt, aber wie wichtig sind die Edelteile immer noch in diesen Zeiten?
Wir haben zurzeit, also Rinderfilet halt nur deswegen da, falls der Gast nichts findet.
Ja.
Und wenn der jetzt vom Nordufer zu uns umfährt, eine halbe Stunde am Weg ist, dann fährt der angefressener. Nicht, weil er satt ist, sondern weil er beleidigt ist, weil man halt, weil er nichts gefunden hat. Und deswegen gibt es halt ein Rinderfilet.
Ja.
Für Innereien, da bin ich ganz ein schlechter Koch. Ich mag kein Leber, ich mag keine Nierndl.
Wirklich, ja?
Nein, Herz easy.
Aber cool, dass das einmal einer sagt, ja.
Also, ja, okay. Was ich glaube am besten mache, das traue ich mir zu sagen, das habe ich von meinem Papa gelernt, von meiner Mama, Kutteln.
Ich glaube, ich mache die besten Kutteln.
Dürfen wir uns einmal anmelden zum Kutteln essen?
Aber entschuldige, das ist ja trotzdem das Ärgste, oder? Du sagst, du magst kein Leber, aber Kutteln, das ist ja voll schräg.
Kutteln ist das Geilste, was es gibt.
Ich liebe es.
Passt, ja.
Und was zum Beispiel auch die wenigsten kennen, ist ein Augenmuskel vom Schwein.
Das kenne ich auch nicht.
Der sitzt hinter dem Schwein, also hinter dem Auge. Und mein Papa hat das immer eingegeben bei der Presswurst und bei der Blutwurst. Und schaut ungefähr so aus wie ein Sottiles, wie
vom Händel.
Vom Händel, die Händelauster. Ist wunderbar zart. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht bei dem Siemerlei vom Schweinekopf.
Echt, Wahnsinn.
Und man muss nur wissen, was es ist. Und viele Fleischerbetriebe schmeißen es halt einfach weg. Ist ein wahnsinnig tolles Stück Fleisch. Es horcht sich halt brutal an, wenn man sagt, Augenmuskel. Aber ist wunderbar. Ich mache das auch in einer Paprikaramsauce mit Vongole.
Herrlich.
Ja, ja, und nein, da gibt es wirklich
lässige Sachen. Die Vongole kommen auch vom Andi, oder?
Die Vongole, glaube ich, damals ein bisschen schwach.
Kann man die in der Mineralwasserquellen gut vorstellen? Süßwasser-Vongole.
Ich habe gerade von Innovationsgeist gesprochen. Ja, aber
ja, Vongole, dafür sind wir da.
Ich habe einen starken Auftrag, würde ich sagen.
Austern. Herr Kerschmann, dir ist schon bewusst, dass ich uns gerade selber eingeladen habe zum Kutteln und Augenmuskelessen beim Hubert.
Ja, das war echt super. Ja. Ja. Ich frage mich noch immer, kannst du das dann auf die Speisekarten schreiben oder musst du das irgendwie umschreiben? Irgendein französischer Name und dann servierst du es, die Leute sind eh happy und dann sagst,
nein,
das war ein Augerl.
Wir haben das gehabt, in Fazar haben wir das früher sehr oft gekocht, also Kutteln. Und das ist in Niederösterreich bei uns weit verbreitet, in Tirol und Vorarlberg eher.
Jetzt als immer noch oder früher?
Echt? Nein, die Kuttelsuppen ist ein
Kuttelfleck, Kuttelsuppe,
ich mag Kuttelfleck, das genau. Tirol und Vorarlberg ist eher mehr als Hundefutter.
Ja.
Aber diese Kälbermägen, wir kaufen sie in Italien, da sind sie schneeweiß,
so blitzblank
geputzt. Ja. Und wenn du jetzt so einen Morgen hast, der nicht gescheit geputzt ist, das verkauft dich dann auch
ein bisschen rustikal, nicht?
Ja.
Hubert, ich bin so froh, dass du das jetzt auch sagst. Ich liebe Kutteln, ich mache oft Kutteln und ich habe es mir dann auch, irgendwann habe ich es einfach gemacht und habe es probiert daheim. Es gibt diese Geschichte, dass ich es in die Waschmaschine gesteckt habe, die Kutteln in eine alte Waschmaschine mehrmals durch, ohne Waschpulver. Das bringt überhaupt nichts.
Ohne Waschpulver?
Nein, ich habe es ohne Waschpulver mehrere Gänge, dass die Maschine einmal irgendwie vom Waschpulver befreit ist. Hat mir wirklich jemand empfohlen. Ich meine, wie blöd man im Nachhinein sein kann.
Die Frage ist ja nachher, wie der Hemd geschmeckt
und
hat.
Und das Beste war ja dann wirklich, nein, es ist ja, diese Maschine ist ja ausrangiert gewesen. Und das Beste war wirklich, man gedacht, mit dem Kochgang sind sie dann gekocht. Natürlich geht das nicht. Aber Tatsache ist, du kannst ja umwaschen auf diese Kutteln, wie du willst. Und so wie du sie aus Italien kriegst, ich weiß nicht, was die machen, bleichen sie es ja, ich weiß es nicht. Ich habe fast ein bisschen so das Gefühl, weil das kriege ich so nicht hin.
Nein,
das
kriegst du nicht hin.
Weil ich habe es einmal mit Hochdruckreiniger gewaschen, aber dann hast du die oberste Schicht verletzt. Dann reißt es das runter und das ist auch irgendwie nicht so.
Also ich hätte vielleicht Bleichmittel dazu tun sollen, dann war es gegangen in der Waschmaschine. Ja, also Kutteln, ich finde das super, aber du bist dann trotzdem vorsichtig, sowas dann, also Innereien, weil du selber einfach auch nicht hundertprozentig dahinter stehst.
Ja, wir haben schon Herz, koche ich zum Beispiel sehr gern und ich würde jetzt keine Nierendl nicht machen, weil es halt, es ist halt ein bisschen blöd, so ein Organ ist, das halt Harnsäure und alles filtert. Leber mag ich jetzt auch nicht so, da, ich könnte es nicht kochen, weil ich kann es nicht probieren. Und ich sage immer, alles, was ich nicht probieren kann, kann ich schlecht abschmecken.
Klar,
ich
weiß, absolut so authentisch.
Und ja, ich habe extrem lange gebraucht, bis das mal Paradeiser geschmeckt haben. Jetzt liebe ich Paradeiser.
Das Rohe, oder?
Ja, und ich kann keine Gurken mehr essen. Früher Gurkensalat gewaltig, keine Paradeiser, und jetzt ist es genau umgekehrt. Und ja, und so habe ich mir auch herangetastet, Fischleber, wenn du kriegst, ist gewaltig, oder Gonaden, gebackene Gonaden, das ist der Samenstrang.
Ja. Ah ja, das hast du beim Kochcampus oben gemacht, bei der
beim Teich.
Beim Teich, ja, ne? Genau. Wie heißt es?
Den Kapfen.
Beim Kapfen.
Litschau.
Schloss Litschau, ja, bei der Amelie.
Ja. Ja. Und da sind wir zum Beispiel auch was draufgekommen, die haben wir eingelegt in Kochi. Wir wollten halt nur schauen, ob die auch weicher werden und so. Und die sind nach 3 Tagen, waren die auf einmal doppelt so groß.
Fukushima.
Ja, das war gewaltig. Und ja, wir binden sowas schon sehr, sehr oft mit ein. Halt eher dann ganz klein, wo du sagst, es sind 2-3 Löffel, und sagen sie halt dann erst den Gast später.
Aha, okay.
Okay.
Ja. Ja. Der Gast sagt eh vorher, aber Ofen ist für alles, gell,
genau,
so auf die Art.
Genau.
Und damit sichert man sich auch ein bisschen ab. Und das macht doch dann Spaß, jemanden zu überzeugen, oder? Und vielleicht dann zu präsentieren, was da wirklich am Teller war.
Es ist schon gewaltig. Und auch die Offenheit von den Gästen, ich meine, der, was jetzt sagt, nein, ich will kein Fleisch nicht, da ja, brauchst du nicht einen Augenmuskel servieren. Aber also, wenn wir Sulzen machen, jetzt noch im Hochsommer, ich liebe Sulzen. Und ein gutes Sulz, ein gutes Kernöl, fertig.
Ja, sind wir alle glücklich.
Und ja, oder wir machen halt im Sommer dann ein bisschen mehr kalte Gerichte, weil es halt einfach verträglicher ist bei 30 Grad oder teilweise mehr. Und du brauchst auch nicht viel mit schweren Soßen, einfach wirklich. Oder wir mixen Paradeiser auf, lassen sie abhängen, dann kriegst du den weißen Sud aus, die klare Flüssigkeit, und tust du das ein bisschen veredeln mit einem Verschü. Ganz einfach, Säure hat dann wesentlichen Bestandteil bei uns in der Küche, auch Schärfe. Wir kochen sehr viel mit unterschiedlichen Chilis. Und ich glaube, so wie es halt überall ist, das Grundprodukt muss passen. Ich sage immer, aus was Schlechten oder was Günstigen kannst du nichts Hochwertiges machen. Das muss hinhauen, und es obliegt dann auch in der Küche die Kreativität. Sie dürfen bei uns alles probieren. Sie sollen auch sehr, sehr viel probieren. Mein Sohn hat letztes Jahr, das war glaube ich mit der Freundin von dir, ein Gericht gemacht, wo ich mir gedacht habe, der ist 17 Jahre, der Bärsch, und was der da auf Stella zaubert, das ist schon gewaltig. Das haben wir dann auch auf die Karten gegeben und serviert.
Jetzt wird gerade ein Schnitzel geklopft.
Jetzt wird ein Schnitzel. Ja.
Da ist er gerade, der Bärsch.
Wahrscheinlich. Nein, super. Du, Andi, wir haben heute auch geredet, die bei dir, du hast ja die eigene Quelle. Ich bin ja vor Neid erblasst heute, wie ich die Schüttung gesehen habe von deiner Quelle. Aber die Fische wachsen alle bei dir auf, oder? Also das ist von der, wie sagt man, Bruterei.
Ein Bruthaus heißt das bei der Forellenzucht, ja, genau.
Vom Bruthaus bis zur Schlachtung passiert alles bei dir, oder?
Genau, vom Ei bis zum fertigen Fisch ohne Zukauf. Das schreiben wir uns auf die Fahnen, das holt man ein seit schon über 20 Jahren.
Und das hat es aber nicht, das gibt es nicht bei allen, oder?
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich fast schon sagen. Mhm. Also die normale Fischzüchter kauft Fische zu, und die fahren dann auch kreuz und quer herüber,
die
leben Fische.
Noch, oder?
Ja, nicht nur Setzlinge, also da werden schon Speisefische auch quer herüber geführt.
Aha, okay. Ja.
Und wir haben uns das aus dem Grund für uns als Wert festgelegt, weil wir einfach dadurch verhindern können, dass wir Krankheiten in unserer Fischzucht bekommen.
Okay, ja.
Also wir haben so einen Kreislauf, wo nur hinausgeht. Wir haben ein Wasser, wo keine Fische drin schwimmen, sondern was eben da entspringt. Und du hast die besten Chancen zu arbeiten, ohne dass die Fische krank werden. Brauchst du keine Antibiotika, brauchst du keine Behandlungen. Ist für den Kunde besser, aber für den Fischzüchter glauben wir es auch viel, viel besser. Weil das will ja keiner haben, gell. Und wir haben natürlich auch keine Temperaturschwankungen, was natürlich auch Probleme auslösen kann. Also die Quelle hat immer das gleiche Temperatur. Die Fische, es wird nie warm, im Winter wird es nicht kalt. Die mögen das, haben sie mal gesagt.
Du, weil du sagst quer durch Europa, also ich kenne einen Betrieb, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt, das ist jetzt schon länger her, da sind damals ja Lachsforellensetzlinge aus den USA gekommen. Ich habe dann müssen zweimal nachfragen, ob das jetzt wirklich stimmt, USA. Die kommen irgendwie mit dem Containerschiff, werden wieder auf einen Tank aufgeladen und werden dann abgelassen.
Ja, das ist mal neu, habe ich nicht gehört. Aber so ein normaler Fischtransport kannst du 2-3 Tage, kann das schon dauern. Also wird bei uns so mit Sattelzügen wird das gemacht.
Das hat sich vielleicht.
Sieht man oft auf der Autobahn rumfahren. Da sind also lebende Fische drin, zum Großteil also Forellen. Und ja, es läuft halt so. Wenn der Fisch zieht, dann zu wenig Fisch, kauft er halt wieder welche. Meine Challenge ist natürlich, dass dann oft einmal irgendwas habe ich nicht.
Ja. Das, was ausgeht, ja.
Genau, mir geht was aus. Und ich bin dann eben, ich sage das dann früh genug, und dann müssen eben diese Küche ausweichen und schauen, dass sie so nicht direkt ein Menü haben. Ja, wir haben ja Kundschaft, wir haben nicht nur Haubenküche, sondern wir haben so beim Weißen See in Oberndraht oder in Osttirol ganz normale Küche, da hat ein Saiblingfilet drauf. Und wenn ich denen dann sage, ab morgen gibt es kein Saiblingfilet mehr, dann werden sie in Andi auch mal stutzen. Ja. Also da muss ich aufpassen und vorwarnen und so weiter.
Bietest du sämtliche deiner Fische auch Dry-Aged an?
Nein, das Dry-Aging machen wir vorzüglich mit großen Lachsforellen und mit Saiblingen, wenn sie schön fett haben, also wenn sie so 2-3 Jahre alt sind und so schön hochrückig sind. Ja, das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Und dann kann er gut reifen, ohne dass die Gefahr besteht, dass er austrocknet. Und der Saibling braucht er leer 3-4 Tage, dann reicht er schon.
Mhm. Und wir haben heute auch geredet über Bio-Haltung, weil es gibt ja im Fisch relativ wenig Bio-Haltung. Finde ich, du bist nicht bio-zertifiziert, oder?
Ja, als Rinderbauer schon.
Als Rinderzüchter schon,
aber als Fischzüchter nicht. Und ja, es gibt gewisse Kriterien, die passen bei mir nicht zusammen. Mhm. Okay, ich habe durch das Quellwasser, das muss jetzt erst entgasen und da muss ich Sauerstoff zusetzen, dass es überhaupt für Fische funktioniert, weil das Wasser überhaupt, da hat überhaupt keinen Sauerstoff drin.
Ja, aber zusetzen tust du nicht in dem, was eingespritzt wird oder irgendeine Chemie reinkommt, sondern Sauerstoff. Das ist einfach nur mechanisch, oder?
Genau.
Ja. Du lässt es durchrennen und dann wird es angereichert. Ja. Ja, genau. Würde ich jetzt nicht verstehen, was das jetzt gegen Bio... Das
sind andere Faktoren, wo ich mit der Biozertifizierung EU-weit auch nicht so einfach nicht komfort bin. Mhm. Es geht da auch um gewisse Sachen. Wir decken unsere Teiche ab. Es ist ziemlich dunkel drunter, hat den Vorteil, dass die Fische dann recht ruhig sind. Ja. Und in der Bio-Sache steht, was ich halt weiß, es darf nicht überdacht sein und so weiter.
Ja, okay.
Dann, also nicht falsch verstehen, ich bin ein Freund des Biolandbaus auf jeden Fall, aber bei der Fischzucht, ich weiß nicht, ob es da nicht einmal noch einen sehr großen Tisch brauchen würde. Mhm. Damit man wirklich schaut, dass auch so kleine, ich bezeichne mich als kleine Fischzüchter, wie ich die Chance haben, Bio zu werden. Mhm. Weil in Wahrheit sind es sehr große Fischzüchter, die EU-weit Bio produzieren, gell? In Dänemark und so weiter. Die machen das einfach, ja.
Ich bin ja ein Biobauer und ich meine, beim Fisch kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich hätte schon gesehen, du hast deine eigene Quellen, also das ist ja wenige Meter von den Teich, ist ja deine Quelle. Mhm. Das schaut alles super aus. Auch die Besatzdichte hätte mich jetzt nicht so geschreckt, weil das ist ja gerade in Meereszuchten auch oft, dass du denkst, bist du narrisch. Und deine Einstellung, also ich glaube auch, da kann man auch aufrufen, dass es diesen großen Tisch irgendwann einmal gibt, ja. Man sich einmal zusammensetzt und damit das wieder mal.
Ich kann dir sagen, ein Fisch ist halt kein Säugetier. Gell? Du kannst eine Besatzdichte in einem Stall mit Schweinl, mit Rindern nicht vergleichen mit einem Fischteich. Und auch nicht mit der Fischsorte. Weil wenn man zum Beispiel Saiblinge, aber der hat gesagt, wenn du Saiblinge viel zu weit hältst, dann probieren sie eine Hockordnung zu machen und dann haben die Fische Stress. Und wir als Fischzüchter möchten eins nicht haben, gestresste Fisch. Dann wachsen sie nicht, dann werden sie krank.
Habe ich auch nicht gewusst, das war heute ein total interessanter.
Bei einem Saibling versuchst du einfach eine gewisse Besatzdichte einzuhalten. Natürlich muss das Sauerstoffgehalt alles passen, alle anderen Faktoren. Aber eine gewisse Besatzdichte, dann auf gut Deutsch raffen sie nicht, dann machen sie Schwarmbildung. Mhm. Ist speziell bei diesem Fisch. Und bei anderen Sachen passt die Bio-Verordnung wunderbar. Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass in einem großen Naturteich eben nur diese Kilogramm pro Kubikmeter drin sein sollten. Dann ist es sehr weit gehalten. Passt gut. Aber bei mir, also wir versuchen wirklich auch mit Strömung und so weiter. Weil von Strömung steht beim Bio gar nichts. Und das ist meiner Meinung nach schon ein Faktor, wo ich einer Forelle, einem Saibling helfen kann, dass er sich vital fühlt und dass er so gut gelaunt durchs Leben geht, wenn man so
bezeichnet. Dass du mehr Strömung brauchst? Also nicht mehr, sondern mehr Strömung?
Eine gewisse Strömung. Eine
Strömung, ja.
Mhm. Also wir Fischzüchter reden da von der Fischlänge. Je größer oder je länger der Fisch wird, desto mehr Strömung sollte sein.
Aha, ja. Okay.
Für eine Forelle, für einen Saibling. Mhm.
Gut gelaunt durchs Leben geht, finde ich.
Gut gelaunt durchs Leben. Also das ist unser großes Ziel bei Forellenjobst.
Und, und fütterungsmäßig, wie läuft das dann ab? Also mit was fütterst du? Also die werden wahrscheinlich je nach Altersstadien unterschiedliches Futter bekommen, oder?
Genau, das Futter, das kaufen wir fix fertig. Die kleinen Fische bekommen ein besonderes Futter, wo viel Omega-3-Fettsäure drin ist. Mhm. Das brauchen ja die Fische auch, dass sie gesund sind, dass sie gut wachsen. Mhm. Da ist zum Beispiel Grill drin und so weiter. Und da geht es auch schon beim Biofutter los, wo sich viele Kollegen von mir dran gescheitert sind, einfach am Biofisch zu züchten, weil das Futter das nicht hergibt, dass das Setzling dann gesund ist. Ich habe jetzt da ganz ehrlich gesagt nicht viel herumprobiert, aber es ist eine Challenge. Es ist eine Challenge und das Futter, was ich kaufe, das kaufe ich seit 25 Jahren. Ich war bei den Werken, wo ich es angeschaut. Die Wahrheit ist halt, es sind halt Meeresfisch drin. Ja, es werden Meeresfisch gefangen, aus dem machen wir Fischfutter. Der Vorteil ist, die Fische verwerten so gut, verstoffwechseln so gut, dass sie dann als praktisch aus einem Kilogramm Meeresfisch 3 Kilogramm Süßwasserfisch produzieren können.
Aha, okay,
ja. Weil es sind ja auch noch Sachen dabei. Natürlich Getreide, Erbsen und so weiter. Große Zutatenliste. Aber es ist eine Challenge und eine Herausforderung, uns Fischzüchter uns zu überlegen, wie kann man auch aus Abfälle, die man gar nicht so bezeichnen kann, sondern aus Eiweiß, vom Filet, wie könnte man daraus wieder das extrudieren und Fischfutter erzeugen? Was könnte man mit der Insektengeschichte machen? Ja, dass man Insekten verwendet, um einen Teil des Eiweißes zu ersetzen. Ja. Also wir sind dran. Wir sind
aber da geht es wirklich nur um die Züchter, die was praktisch die kleinen, die vom Ei bis zum Jungfisch.
Ja, das mit den Insekten sehe ich schon bis zum fertigen Fisch. Also das ist sicher eine Eiweißquelle, die funktioniert.
Aber ich sage mal, die Thematik mit dem Futter oder im Biobereich ist halt die Challenge von der Aufzucht. Ja.
Genau.
Ja.
Sieg ist so. Also. Aber das Thema ist nicht vom Tisch. Ja, also ich denke, da lässt
sich ein Aufruf, dass man sich wieder mal zusammensetzt und das wieder mal.
In Österreich war das schon möglich. Wir sind ja durch die Bank alles wirklich kleine Fischzüchter im europäischen Raum. Sind wir alles Zwerge in Österreich, aber wir haben alle ein Glück, wir haben alle gutes Wasser. Ja. Mhm. Es gibt viele Quellen in Österreich und es gibt frisches, kaltes Wasser. Da haben wir schon einen Vorteil. Ja. Da müssen wir ganz klar, wir müssen uns auch deklarieren, ein österreichischer Fisch ist ein österreichischer Fisch.
Vergleichsweise zu vielen anderen Ländern muss dann trotzdem sagen, auch wenn wir oft über bessere oder schlechtere Quellen reden, aber es ist immer noch gut, gell, bei uns in Österreich.
Ja, was meinst du denn? Und die Temperatur ist gleichbleibend kalt. Ja, im Vergleich zu Italien und so weiter. Und sauberes Wasser.
Ja.
Sehen wir gerade auch verschiedene Wörter sehen, aber es ist ja Wahnsinn.
Ja. Und genauso soll es auch in der Gastronomie sein. Ihr habt ja mit dem Kochcampus, wo ich ja seit ein paar Jahren Mitglied bin, ja was geschaffen. Also die Gründer sozusagen, oder du bist ja auch einer von die was von Anfang an dabei sind, die österreichische Kulinarik zu positionieren, die Stilistik, das sieht man bei dir, wenn man das Menü anschaut oder die Karten auch sehr gut. Wo siehst du jetzt die Zukunft für Haubenbetriebe? Oder du haben wir schon gesagt, du hast einen Stern, du hast 4 Hauben, immer an der Grenze zu mehr, habe ich den Eindruck, oder? Also, oder kurz davor.
Will man dann auch noch mehr?
Ja, wollen. Also ich sage, wenn ich jetzt genug geschafft hätte, wäre Stillstand, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, rückwärts zu gehen.
Ja, genau.
Ich möchte schon ein bisschen mehr, aber ich glaube, die Gastro in Österreich sollte sich auch ein bisschen neu definieren. Dass jetzt mit der Rückkehr von Michelin in Kärnten die internationalen Gäste uns niederrennen, das ist ein Wunschtraum, das wird nicht passieren. Das wird vielleicht in Wien und in Salzburg so sein. Die Bewertungen finde ich auch nicht ganz okay. Ich denke, es wird sich auf die Dauer jetzt, auf die Jahre hinweg, der durchsetzen, der einfach immer eine sehr gute Qualität den Gast bietet. Preis-Leistung ist da natürlich auch, wenn man sich jetzt die Inflationen anschaut, auch ein großes Thema. Die Lohnnebenkosten, mit dem, was wir oder eigentlich jeder in Österreich konfrontiert ist. Aber ich glaube, du musst die immer wieder ein bisschen neu erfinden. Es geht nicht nur High-End. Geht nicht. Wir machen jetzt auch zum Beispiel Steckerlfisch jeden Freitag. Und am Samstag Save Vivre, wo wir 5 Gerichte zu einem günstigen Preis anbieten, auf Bistro-Style. Man kann ganz leger kommen, so wie man möchte. Und ich glaube, dass der Gast da die Abwechslung sucht, dass es immer ein bisschen, ja, nicht nur auf Fine Dining, auf Gourmet, sondern dass man auch neuen Gästen oder jungen Gästen ein bisschen die Scheu davon nimmt, dass man sagen kann, ihr könnt gern kommen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, bei George und Marie extrem gut gelungen. Da gibt es 5 Gänge, Toucher für 99 Euro für 2 Personen, also nicht pro Person der Preis, sondern der ist schon für 2. Und das haben wir jeden Tag voll mit jungen Gästen.
Müssen wir vielleicht kurz trotzdem erwähnen, was George und Marie genau ist?
George und Marie ist unser Betrieb in Klagenfurt, neuer Platz 14, im Headquarter der Kärntner Sparkasse. Haben wir unten im Erdgeschoss ein kleines Café, Bistro für Mittagessen und oben im 5. Stock eine Skybar, wo wir Casual Funky Dining anbieten, bewusst ohne irgendwelche Auszeichnungen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Richtung sein kann, wo es hingeht. Also ist kein Restaurant, für mich ist ein Restaurant immer so ein bisschen Königsdisziplin, weißes Tischtuch, schönes Geschirr, Top-Gläser, Besteck.
Dampfbügeleisen.
Ja, was wir bald einschalten wieder.
Nein, ich hasse das, wenn man Bügelfalten sieht im Tischtuch und darum wird das am Tisch nochmal gebügelt. Und es ist schon, wir haben da herinnen, glaube ich, 12 Tisch und für die brauchen es 2 Stunden zum Aufdecken. Jetzt kann man sagen, ja, der Wallner macht da was falsch, aber es wird halt alles gebügelt, wirklich von vorn bis hinten geschaut, dass alles passt für den Gast. Und ich glaube, es wird ein guter Mix werden auf die Jahre, wo man halt froh ist, dass man Fisch aus Österreich kriegt, in dem Fall vom Andi. Und da braucht man sich keine Gedanken machen wegen irgendwas. Und ich muss auch sagen, wenn man sich schaut, Fukushima leitet das radioaktive Wasser ins Meer zurück, wird uns kurz oder übel mal auf den Kopf fallen. Und da bei uns in Österreich, wir haben beste Produzenten, beste Produkte. Und warum soll man das nicht nehmen? Der Italiener ist stolz auf seine Nudeln, der hat sie nicht einmal erfunden.
Aber ja, zelebriert das wie kein anderer, gell?
Genau. Und ich glaube, dass Österreich hat da riesiges Potenzial. Schau da an, unseren Wein, die Landwirtschaft. Also wenn du auf der Bundesstraße fährst, ich fahre jetzt wieder mehr Bundesstraßen, meint die Autobahnen, wie schön und gepflegt das alles ist. Und das muss auch eine Wertschätzung verdienen, weil es wird auch nicht von alleine gemacht. Und ja, wenn du irgendwo bist oder wenn wir dann unsere Gänse kriegen und wir fahren zum Züchter und schauen sie die Gansel an von Clan und dann sind sie schon bei uns. Also es ist schon spektakulär, was Österreich und Kulinarik, nicht nur Kulinarik generell, zu bieten hat.
Voll. Also ja, ich finde es super, wie du da den Bogen spannst. Du hast uns ja ganz zu Beginn gesagt, es ist gerade ein Wandel in der Gastronomie spürbar. Ich glaube, bei dir merkt man wirklich, wir haben auf der einen Seite das Feindeining, aber du hast eben solche Schwerpunkte wie den Steckhalfisch und ich muss einfach nur was ansprechen. Man möchte es nicht glauben, diejenigen, die das Restaurant, das Neue, noch nicht kennen, wir sitzen gerade auf einem Stammtisch.
Genau.
Und das ist bei dir möglich.
Gell? Wo du einfach was trinken gehen kannst und da Schnitzel kriegst, wenn du magst. Genau. Oder genau, ja. Dann die Klagenfurter Betriebe, die haben wir, hast du ja schon erwähnt, es gibt da im Haus einen Chefstable, den haben wir uns auch gerade vorher angeschaut. Super Weinkeller. Also man kann nur den Aufruf starten, schaut euch irgendwas vom Hubert Wallner an, das ist wirklich.
Und schaut euch den Weinkeller an. Ich weiß nicht, genau. Darf man dann reinschauen?
Reinigen. Ja, vielleicht schauen wir dann auch noch mal eine.
Muss man sicher erklären, aber das geht gar nicht.
Ja, genau. Und beim Andreas Jobst oder bei der Fischzucht Jobst, da gibt es übrigens eine wunderschöne Website oder eine coole Website, ja. Und einen Online-Shop, oder? Mhm. Der läuft nach wie vor. Habe ich heute auch den Eindruck gehabt, hast du immer gehört, das ist online, der läuft nach wie vor gut, oder?
Geht sehr gut. Und da muss ich auch in meine Kunden danken, wie dem Hubert, dass sie einfach in die Karten schreiben, Forellen Jobst oder
ja, voll.
Und sein muss auch Andreas Jobst, weil wir sind ja nicht nur da in Kärnten, wir sind in Wien, wir sind in Salzburg und
voll.
In Tirol.
Traunsee.
Und das ist es halt, Traunsee natürlich. Das ist es, gell? Weil dann sagt der Kunde, jawohl, den Fisch, den hol ich mal heim.
Ja.
Gell? Und weil wir schon ein bisschen Werbung machen, das gehört einfach dazu. Wir haben ja nicht nur Zuhörer aus Kärnten, ihr verschickt es auch österreichweit.
Österreich,
ja. Genau. Ja. Also schaut euch die Sachen vom Hubert an. Fahrt wieder mehr zum Wörthersee, weil er fährt schon ein bisschen ein Bashing, das müssen wir jetzt auch sagen. Ich stehe zwar zu meinem Milchstättersee, aber.
Ich zu meinem Brennsee, aber irgendwo. Der Vergleich ist ja dann noch.
Jetzt haben wir echt ein paar Erlebnisse gehabt am Wörthersee. Man hört da oft in den Medien eigentlich zu viel Negatives, finde ich. Da passiert schon sehr viel, richtig. Richtiges und ja, schaut euch in Hubert Wallner seine Sachen an und esst nur mehr Fisch von Jobst.
Diesen Sinne kann man nichts mehr sagen.
Heute läuft's.
Andreas, danke, dass wir die besuchen haben dürfen heute.
Ja, ich sag danke. Ich sag
Hubert,
danke,
dass wir
da sein dürfen.
Ja.
Dankeschön, danke, dass wir was haben essen dürfen. War ganz, ganz.
Genau.
Ja.
Und vielleicht.
Wir freuen uns, glaube ich, jetzt einmal auf ein richtiges Menü dann beim Hubert, also ja, von vorne jetzt, bis hin.
Genau, ja. Und gerne. Jetzt vielleicht schauen wir noch in
eigentlich Kinder. Auf die Kutel. Eigentlich auf die Kutel. Nein, die lasse ich nicht mehr in Ruhe.
Alles klar. Folgt uns auf Instagram, schaut euch die Reels an. Sind, glaube ich, ganz lustig geworden und frischer Fisch wird überbewertet. In diesem Sinne.
Danke euch.
Danke euch.
Danke.
Danke. Ciao.